immer bei sich selbst anfangen muss. Also einfach auf sich zu schauen, zu versuchen, dass man die Ursachen herausfindet und da dann ansetzt. Weil Mental Load ist ja so etwas, das ist immer so ein Oberbegriff, so ein Dach. Und dahinter verbergen sich dann Symptome, die man merkt. Eben zum Beispiel, dass man erschöpft ist, dass man gestresst ist, all diese Dinge. Aber es hat ja auch eine Ursache. Und die Ursache und die Wurzeln, die liegen immer woanders. Nämlich zum Beispiel in unseren Glaubenssätzen aus unserer Kindheit, in unserer Sozialisierung, in dem eben, was wir über uns selbst denken oder wie wir mit uns selbst auch umgehen. Und da kommt bei mir die Selbstliebe ganz stark ins Spiel. Also einfach auf sich zu schauen, Selbstfürsorge zu schaffen und zu sagen, wenn es mir gut geht, dann geht es auch allen rundherum besser, auf jeden Fall. Das ist
Papa Hamsterrad, Servus Berufung. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast für berufliche Veränderung, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Scheer, deine Expertin für den Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du um- oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Perspektiven und Karrierewege. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Papa Hamsterrad, Servus Berufung, und diesmal an meiner Seite Jasmin Reif mit Dani. Hallo, servus, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Claudia, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke.
Ja, vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir haben ja schon vorher Kontakt gehabt. Wir kennen ja uns über die Wirkschafferinnen und ich kenne deinen Podcast.
Ja.
Aber vielleicht magst du dich selber mal kurz vorstellen.
Ja. Ich bin diplomierte Mentaltrainerin, bin Achtsamkeitstrainerin und Selbstliebetrainerin und beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Thema Mental Load. Das heißt, ich helfe Menschen, die unter dieser unsichtbaren Denkarbeit leiden oder davon betroffen sind, von dieser Riesenbubble an Zuständigkeiten oder Aufgaben, für die wir uns verantwortlich fühlen, da wieder rauszukommen und daran zu arbeiten, dass sie ihr Leben mehr genießen können und genau und den Alltag wieder selbst mehr steuern.
Sehr gut, sehr gut. Bevor wir über deine jetzige Tätigkeit sprechen, schauen wir uns wieder mal an, wie ist es dazu gekommen? Und ich fange mit meiner ersten klassischen Frage an. Weißt du noch, was du als Kind werden wolltest?
Sehr gute Frage. Da gab es eine längere Zeit, wo ich Lehrerin werden wollte, kann ich mich erinnern. Englisch und Geografie, das waren meine Lieblingsfächer in der Schule. Interessanterweise war Deutsch nicht dabei. Das lag aber, glaube ich, an der Lehrerin, weil ich dann im sprachlichen Bereich gelandet bin. Also ich bin auch Texterin und Journalistin seit mehr als 20 Jahren und das war das eigentlich, was ich hauptberuflich lange, lange Zeit gemacht habe und jetzt immer noch teilweise mache. Genau, ja. Also Lehrerin war lange dabei. Und dann gab es eine Phase, fällt mir jetzt gerade ein, später dann, als mir der Lehrerberuf nicht mehr so spannend vorkam, wollte ich Journalistin werden. Aber ich habe mich immer gesehen als Fernsehjournalistin, so Zeit im Bild oder so, ja.
Ja.
Sowas in der Richtung. Dazu ist es aber nie gekommen.
Journalistin. Wie alt warst du da ungefähr? Kannst du dich erinnern?
Ich glaube, dass das in der Gymnasiumszeit war es auf jeden Fall. Vielleicht war es tatsächlich in der Oberstufe irgendwann. Aber genau, ich bin ja dann im Printjournalismus auch tatsächlich gelandet. Das aber komplett zufällig. Da war kein Plan dahinter. Okay. Und das Thema Fernsehjournalismus habe ich überhaupt nie verfolgt. Das, ja. Es war irgendwie so eine Idee mal eine Zeit lang und ist dann wieder verpufft, so wie halt andere Menschen mal Pilot oder Fußballtrainer oder Feuerwehrmann wieder verfolgt. Ja.
Okay. Hast du irgendwelche journalistischen Vorbilder gehabt, die dich da inspiriert?
Ich fand damals auch Kenz, das war von der OF, von der Zeit im Bild 1, eine Moderatorin, Anchorfrau halt, ja.
Ah, okay.
Genau.
Wir hatten jetzt eine kleine Tonstörung
Die Farbe
drinnen. Hast du einen
damals.
Namen genannt? Nein. Hast du jetzt einen Namen genannt?
Ja, doch, habe ich.
Ach, den habe ich nicht
Ich
gehört.
habe einen Namen genannt, ja.
Nämlich? Ich habe es nicht gehört.
Die Danielle Spera fand ich
Ah, ja.
cool da.
Die wäre auch mein Favorit gewesen.
Ah, du hörst mich. Wir sind
Super.
zeitlich verbunden. Ja.
Ja, wir haben ein bisschen zeitlich
Lustig.
versetzt. Gerade. Witzig, ich hatte nämlich auch Journalistin als Traumberuf.
Wirklich?
Ja,
Lustig.
aber mein Vorbild war John Boy Walton. Kannst du dich an den erinnern?
Wow. Ja, klar. Auch lustig,
Aber von den Frauen habe ich auch Daniela Spera als besonders toll gefunden, ja. Hast du
ja.
dann in Richtung Journalismus studiert oder wie ist es weitergegangen bei dir?
Nein, gar nicht. Ich habe dann internationale Betriebswirtschaft studiert, also
Okay.
sozusagen, um was Handfestes zu machen. Ich hätte von meinen persönlichen Interessen, von meinen Neigungen her, hätte ich Sprachen studiert, ja. Wahrscheinlich Englisch und noch eine andere Sprache. Ich habe dann auch ein Dolmetschstudium begonnen als Zweitstudium, habe das dann aber wieder abgebrochen, weil das überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Und genau, internationale Betriebswirtschaft, da waren Sprachen dabei, aber da war eben auch dieses handfeste Kaufmännische, das ich lernen wollte, einfach um dann nachher viele Türen offen zu haben. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich bin dann aber während des Studiums, ich glaube sogar nach dem ersten Studienjahr, schon per komplettem Zufall im Lokaljournalismus gelandet, im Sommer als Praktikum. Und habe da begonnen als Redakteurin, Praktikantin halt, und bin dann dort bicken geblieben vom ersten Moment an. Also die haben mich auch dort nicht mehr weggelassen. Die haben gesagt, okay, du machst das bitte weiter neben dem Studium. Wir brauchen dich, wir haben Potenzial und du machst das toll. Und wenn es dir Spaß macht, dann bist du hier gerne willkommen. Und es hat mir tatsächlich Spaß gemacht und ich habe das jahrelang gemacht während des Studiums. Ja. Das war eigentlich mein erster Job sozusagen. Ja.
Super,
Bei
super.
den niederösterreichischen Nachrichten damals, in mehreren verschiedenen Lokalredaktionen.
Also du hast da Verschiedenes auch mitbekommen.
Ja, natürlich. Also das ist wirklich Journalismus von null weg damals
Ja,
noch gewesen.
super.
Eine Ratssitzung bis tief in die Nacht, weil sich die Herren nicht oder Herrschaften nicht einig waren und so. Also es sind wirklich, wirklich lustige Dinge passiert und ja, war natürlich für mich irgendwie total cool damals. Ich war um die 20 und fand das irgendwie super, da mit dem Auto herumzufahren in der Gegend und irgendwelche Menschen zu interviewen und zu versuchen, da investigativ irgendwas aufzudecken und so.
Ja.
Teilweise. Und manchmal war es auch einfach nur die, weiß ich nicht, irgendein Kindergartenfest oder eine Schulfeier oder eine Feuerwehrveranstaltung.
Ja.
Ja. Aber war wirklich nett und man hat viel mit Menschen zu tun gehabt und hat mir viel Freude gemacht damals, ja.
Ja. Ich habe ja auch ein Volontariat bei der Presse gemacht, damals während meines Publizistikstudiums, allerdings nur einen Monat. Und das war, glaube ich, das aufregendste Monat meines Lebens. Also da haben wir jeden Tag eine andere Action.
Ja.
Und hab das auch sehr cool gefunden, aber dann für mich beschlossen, das ist es nicht. Also Tagesjournalismus ist es nicht.
Ja, verstehe ich. War's dann eben für mich auch nicht, ja.
Ja, sondern was war dir dann lieber? Wo ist bei dir dann weitergegangen?
Naja, ich bin dann zurückgekehrt zum Studium. Also ich habe dann beschlossen, das muss jetzt mal fertig werden, irgendwann mit 22 und habe dann fertig studiert, war dann mit knapp 24 war ich fertig. Und dann habe ich ein Inserat entdeckt von der Wirtschaftskammer Österreich, WKO, die eine Medienakademie gemacht haben, also wieder in dieser Richtung. Die haben damals so eine kurze Ausbildung gemacht, die hat nur 4 Monate gedauert, wo man eine Theorie- und Praxisausbildung im Wirtschaftsjournalismus bekommen hat, hat sich ganz konkret gerichtet an Absolventen von einem Wirtschaftsstudium. Und da haben wir immer eine Woche Theorie in der WKO gehabt und dann immer ein dreiwöchiges Praktikum bei unterschiedlichen Medien. Da war ich bei der Austria Presseagentur, in der Wirtschaftsredaktion und bei diversen anderen. Und da bin ich auch wieder hängen geblieben in einem Fachverlag. beim Manstein Verlag. Das war, ist ein Fachverlag für Kommunikation, Marketing und Medien. Also wir haben über die Medienbranche, über die Werbewirtschaft und so weiter berichtet. Und genau, und da habe ich dann nachdem ich diese Medienakademie abgeschlossen hatte, nach den paar Monaten, ist dort eine Stelle frei geworden und ich habe dann dort direkt angefangen und war dann 5 Jahre lang oder 6 Jahre dort tätig, war dann stellvertretende Chefredakteurin von so einem wöchentlichen Fachzeitschrift, genau. Und ein monatliches Medium hatten wir auch und so. Und ja, das war so richtig Redaktionsleben, aber halt auf einem anderen Level, nicht wo man irgendwo in der niederösterreichischen Pampa in der Nacht herumfährt mit dem Auto und schaut, ob das stimmt, dass da irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo ein kleines Flugzeug im Acker liegt oder so, sondern was etwas Seriöseres und was auch etwas mit meinem Studium zu tun hatte. Also es hat eigentlich perfekt dazu gepasst, weil ich ja die Vorbildung, die wirtschaftliche hatte, genau. Mhm. Ja, hat sich gut ergänzt.
Ja, aber da hast du dann schon gute Basics mitgekriegt für deine weitere Karriere. Wie ging's dann weiter mit deiner Karriere?
Genau, ich habe dann 2009 war das, glaube ich, oder so. Nach 6 Jahren dort habe ich dann beschlossen, jetzt geht's für mich in die Unternehmenskommunikation. Mhm. Bin dann bei Reed Exhibitions in der Messe Wien gewesen, war da 3 Jahre lang für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und das war auch wieder spannend, weil es was ganz anderes war. Aber was es auch hatte, ist diese Themenvielfalt, die mir so liegt. Also wir hatten natürlich, ich war zuständig für alle Messethemen am Standort Wien. Und das war von der Gastronomiemesse bis zur Immobilienbranche, alles dabei. Sehr breit gefächert, sehr viele verschiedene Menschen kennengelernt, über ganz unterschiedliche Themen gesprochen. Und ja, dann war ich natürlich auch live immer bei den Messen dabei und das mochte ich auch sehr gerne, da den Geschäftsführer zu begleiten, irgendwelche Reden vorzubereiten oder eben mit den Journalisten zu assistieren. Ja. Mhm. Das war auch sehr, sehr, das war auch eine sehr spannende Zeit. Und am Anfang war es ein bisschen neu für mich, auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen.
Ja.
Aber es hat viel Spaß gemacht, weil ich kann mich genau erinnern, ich war tatsächlich für den redaktionellen Inhalt dort alleine zuständig, hatte noch eine Kollegin, die die administrativen Dinge gemacht hat. Und das lief dann so, ich saß da in diesem Messeturm, den man, glaube ich, kennt, bei der Messe Wien. 6. Stock, ganz oben, ja, und dann läutet das Telefon und dann ist der Haji Bankhofer dran von Radio Wien. Vielleicht kennt ihn jemand, Moderator. Und das Einzige, was er sagt, ist, hallo, wir kommen morgen um 7 und es ist Freitag und am nächsten Tag beginnt die Messe. Und du denkst so, wie jetzt, die Messe beginnt um 9, was will der um 7 in der Früh am Samstag hier, ja? Und dann muss ich dann lernen, dass man eben da teilweise sehr, sehr früh aufsteht, um in der Früh schon die Journalisten zu begleiten. Und genau, weil der sein Radiointerview natürlich ganz in der Früh machen muss, damit das um 9 Uhr sendet, damit dann die Besucher zur Messe kommen. Ja,
ja.
Eh klar. Aber auf diese Dinge war ich teilweise da noch nicht so vorbereitet und das war recht spannend, ja.
Ja, super. Ja, so kann es so Überraschungen geben, gell?
Ja, genau.
Warst du damals schon Mama oder noch nicht?
Nein. Das war noch vor dem Mama-Dasein. Ich habe dann noch zwei, glaube ich, kürzere berufliche Stationen gemacht. Ich habe dann noch in die Agentur, PR-Agentur-Szene den Bogen geschlagen, um dieses Dreieck irgendwie der Kommunikation vollzukriegen. Mehr oder weniger unabsichtlich wieder. Genau, wurde gefragt von einer Freundin.
Ja.
Und war dann in einer PR-Agentur und dann noch in einer anderen Agentur, wo es um Geschäftsberichte und Nachhaltigkeitsberichte ging, mhm. weil mich das Thema auch sehr interessiert hat. Gerade die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die waren damals noch relativ neu. Und dann bin ich Mama geworden danach, ja. Also dort war ich nur ein Jahr, glaube ich, oder 1,5 Jahre. Genau, und dann hat sich die Reise wieder komplett verändert.
Ich habe mir nur gedacht, wenn du schon Mama bist, dann bist du das frühe Aufstehen gewohnt. Ne?
Ja, das wäre schwierig gewesen dort wegen der Wochenendarbeit.
Ja.
Das war auch damals immer klar, da war ich schon so in der Präfamilienplanung irgendwie und habe mir immer gedacht, ja, aber den Job kann ich dann nicht mehr machen. Das frühe Aufstehen wäre ich gewöhnt gewesen, das stimmt.
Ja.
Aber es war halt ein Vollzeitjob, den man jetzt, der nicht für Teilung oder so vorgesehen war.
Ja.
Und den zu machen, inklusive Wochenenden, wäre, glaube ich, schwierig geworden. Ja.
Das ist ja das. Also wenn dir jetzt jemand zuhört, dann wird sich vielleicht denken, für viele ist das ja auch ein Wunschberuf, eben in den Journalismus zu gehen, ja. Aber es ist halt auch nicht so wahnsinnig familienkompatibel. Es kommt halt drauf an, wo genau man da sitzt, aber es ist schon etwas mit nicht so ganz geregelten Arbeitszeiten, nicht?
Ja, wobei ich lustigerweise schon diesen Gedanken auch mal hatte als Jugendliche, irgendwas mit dem Schreiben zu machen, einfach weil mir das Schreiben in der Schule extrem gelegen ist und ich mir schon immer gedacht habe, na, vielleicht kann man ja daraus einen Beruf machen. Und da habe ich mir mal, das weiß ich tatsächlich noch, da habe ich mir mal gedacht, das wäre vielleicht sogar ganz praktisch mit Familie, weil da kann man vielleicht auch zu Hause arbeiten. Genau. Das war aber noch bevor alles mit E-Mail und digital vernetzt war.
Ja.
Aber da war schon das Bewusstsein da. Also das funktioniert dann schon auch. Im Printjournalismus funktioniert es schon ganz gut. Ja.
Ja, jetzt in den Zeiten, wo es alles computerisiert ist und
Ja.
digitalisiert ist, geht das leichter, ja.
Genau.
In meiner Zeit, da hat es gerade in der Redaktion die ersten Computer gegeben, die den Satz machen konnten, also die Worte gezählt haben und an der richtigen Stelle abgeteilt haben und so weiter. Da hat es noch nicht mal Word gegeben, also.
Ja, das war doch eine ganz andere Liga, ja, ist
Ja,
klar.
Wahnsinn.
Ja.
Gut, also du bist dann Mama geworden und hast ein Kind oder zwei?
Zwei.
Zwei, genau.
Ja.
Und wie ist dir dann dieser Einstieg ins Berufsleben gegangen? Oder hast du da, welche Überlegungen hast du dann angestellt, wie es weitergehen soll?
Ja, na, ich bin vom Persönlichkeitstyp her das, was man Freigeist nennt, ja. Das war auch der Grund, warum ich aus dem Journalismus dann ausgeschieden bin, weil du hast ja vorhin deine Gründe genannt. Mein Hauptgrund war, mein Idealismus wurde da irgendwie nicht befriedigt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, im Journalismus geht es halt viel um Medienbudgets, um Anzeigenbudgets, um Dinge, die da im Hintergrund natürlich wirtschaftlich logischerweise dahinter stehen und die für mich dann irgendwann nicht mehr gepasst haben, wo ich mir gedacht habe, so jetzt schaue ich mal an, wie das woanders ist. Ich wollte einfach mehr sehen und noch in andere Branchen eintauchen. Genau, aber zu deiner Frage zurück, als ich der Mama geworden bin, da war eben Freigeist-Thema, die Sache die, dass mein Mann für 3 Jahre in die USA gegangen ist, für seine Firma oder im Rahmen seiner Tätigkeit und uns mitgenommen hat. Und unsere Tochter war damals 3 Monate alt.
Ja.
Das heißt, ich habe ein Baby bekommen und hatte jetzt den Plan, wir gehen in die USA. Ich kenne dort niemanden. Ich habe dort natürlich keinen Beruf, keine Familie. Was mache ich dann da 3 Jahre lang? Und dann war sehr schnell die Idee geboren, frag mich nicht woher, intuitiv wieder mal, dass ich eine Ausbildung zur Kanga-Trainerin mache. Das ist so ein Fitnesstraining, pränatal und postnatal für frisch gebackene Mamas. Also die Trainerinnen werden in Österreich ausgebildet, weil das eine Österreicherin erfunden hat. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt die Ausbildung und dann kann ich das dort anbieten. Habe danach gefragt, habe das okay bekommen, das zu machen, weil da gibt es Gebietsschutz, so wie bei den Apotheken und so.
Okay.
Und genau, habe dann mit der 6 Wochen alten, 6 Wochen alten Tochter, ja, in Wien die Ausbildung dafür gemacht und war dann zertifizierte Kanga-Trainerin und habe dann in den USA, da wo wir gelebt haben, versucht, ein paar Mamas fit zu machen. Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dann soziale Kontakte dadurch aufzubauen und so. Und ja, das hat ganz gut funktioniert. Da konnte ich das Baby natürlich immer mitnehmen, weil das ist da in so einer Trage drin.
Ja, sehr gut.
Beim Training und ich bin selbst fit geblieben. Für mich ist Sport auch immer ein ganz wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Auch aus mentaler Sicht.
Ja.
Genau. Und so habe ich das dann integriert. Und wie es dann nach den 3 Jahren weitergeht, da hatte ich ehrlich gesagt gar keinen konkreten Plan. Was ich aber vor der Geburt meiner ersten Tochter noch gemacht habe, ist die Ausbildung zur diplomierten Mentaltrainerin. Das auch wieder aus Gründen, die ich im Nachhinein gar nicht genau weiß. Ich habe einfach diese Ausbildung entdeckt und hat mich sehr stark angesprochen inhaltlich. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ich mache es entweder als Zusatzqualifikation oder ich versuche tatsächlich, mir da ein Standbein dann später aufzubauen. Aber ja, ganz genau wusste ich es nicht. War so ein Gefühl. Das hat ein Jahr gedauert, eben genau bis zu ihrer Geburt. Und das Wissen, das ich daraus und das Know-how, das ich da gelernt habe, das konnte ich dann natürlich selbst gleich in meinem Privatleben anwenden, als frisch gebackene Mama ohne Oma und Opa rundherum. Und ja, hat dann wieder alles perfekt zusammengepasst.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das Mentaltraining, das kann man dann schon gut brauchen in der Schwangerschaft, dann, wenn die Kinder klein sind und natürlich auch beim Sport. Also das ist ja auch, das ist ja Mentaltraining auch mitunter ein ganz wertvolles Element davon, nicht?
Ja. Genau. Also ich würde sogar nachträglich betrachtet sagen, dass der Sport das Mentaltraining verstärkt oder ergänzt hat in dem Fall.
Ja.
Also jetzt natürlich nutze ich es auch als Sport. Ich weiß schon, du hast es jetzt anders gemeint, aber in dem Fall als junge Mama hat es eigentlich perfekt dazu gepasst, weil ich dadurch auch meine Bewegung hatte, die mich dann wieder mental runterbringt und emotional, und dann ist man ausgeglichener. Und jetzt ist es natürlich auch so, ja, wenn ich mich motivieren will für Sport, dann ja, es passt schon gut zusammen.
Ja, genau. Das ist schon eine gute Kombi.
Genau.
Also da hast du schon ein bisschen vorgedacht im Sinne, was könnte ich so machen, wo sind meine Kompetenzen und Stärken, was macht mir Spaß, ja, und was kann man daraus zaubern, ja.
Ja. Ja. Und hat sich irgendwie alles so zusammengefügt.
Ja. Mhm. Und dann, wie war das, kurzer Sidestep, wie war das Leben in Amerika?
Das war spannend. Wir kannten ja beide, also sowohl mein Mann und ich, als auch ich, die USA als Urlaubsdestination. Wir waren beide schon mehrfach auf Urlaub dort und wussten so ein bisschen, wie dort der Hase läuft und so. Und haben lange überlegt, ob wir uns das wirklich vorstellen können. Und wir sind dann hingegangen mit dem Wissen, dass wir in 3 Jahren zurück können. Ja? Also wir haben uns tatsächlich von seinem Unternehmen eine Bestätigung geben lassen, dass das klappen wird, dass wir zurück können, weil wir eben nicht wussten, also wir haben uns gedacht, dort bleiben wollen wir eher nicht. Und es war dann wirklich in vielerlei Hinsicht sehr interessant. Wir haben viel gelernt, wir haben viele lustige Erlebnisse gehabt. Ich nenne es immer das Familienabenteuer rückblickend. Ja. Ich habe mich dann auch mit der Zeit sehr gut integriert, obwohl ich ja jetzt kein kollegiales Umfeld oder so hatte. Ich habe tatsächlich es geschafft, ganz gut andere Mamas kennenzulernen, lustigerweise Europäerinnen hauptsächlich, also teilweise sogar Österreicherinnen, die ich da aufgelesen habe. Und es ist halt ganz anders, das Leben. Es ist nicht wie in der Sitcom, die man kennt, oder auch nicht in den ganzen Serien. Es gibt schon viele Challenges, vor allem mit Kind, mit dem Gesundheitssystem, mit dem Schulsystem, die Kindergärten, all diese Sachen. Also ich sage immer, wir haben hier in Österreich schon sehr, sehr gute Rahmenbedingungen, was uns oft wahrscheinlich gar nicht bewusst ist. Da nehme ich mich selbst nicht aus, weil wir sind es halt einfach gewöhnt. Und dort läuft der Hase ganz, ganz anders, wo man sieht mal, wie ein anderes System aber auch funktionieren kann. Ja. Und was eine Sache, die wir auch mitgenommen haben, ist, dass die Menschen nicht nur anders sozialisiert sind, sondern auch von ihrer Art her ein bisschen anders im Alltag agieren. Also was mir extrem abgegangen ist, als wir zurückgekommen sind nach Österreich zum Beispiel, ist dieser Optimismus, den man dort im Durchschnitt, das ist natürlich, sind immer so Pauschalaussagen, da bin ich immer ganz vorsichtig. Aber im Durchschnitt spürt man da mehr Optimismus. Man wird freundlich gegrüßt, angelacht auf der Straße. Und gerade wenn man mit Babys oder Kindern unterwegs ist, hat jeder Mensch irgendwie, also jeder natürlich nicht, aber ganz viele Menschen haben ein nettes Wort für einen, sprechen dich an, fragen irgendwie, wie alt ist das Baby und so. Und das wird von uns aus im deutschsprachigen Europa immer sehr gerne abgetan als Oberflächlichkeit. Ich finde das aber ein bisschen ungerecht, weil das mein persönliches Leben als Mama sehr viel einfacher, bunter und fröhlicher gemacht hat. Ja? Mir war natürlich klar, dass ich diese Menschen am nächsten Tag nicht wieder sehe und dass das jetzt nicht meine besten Freunde sind. Ja. Natürlich in diesem Sinne oberflächlich, aber es ist positiv und in dem Moment ist es positive Energie, ja.
Ja.
Und ich bin dann, als wir zurückgekommen sind, also wir leben außerhalb von Wien, aber in der Stadt fällt es natürlich extrem auf. Wenn du da jemanden anlächelst, grundlos, da braucht man schon eine innere Motivation und auch einen Panzer für das, was zurückkommt, weil es kommt nicht immer ein Lächeln zurück. Ja,
stimmt, ja.
Und das muss einem schon bewusst sein. Also da musste ich schon, ich hatte da schon das Gefühl, ich muss mich da jetzt ein bisschen runterregulieren wieder, weil sonst, was denken die Leute, man ist strange oder so, wobei ich jetzt nicht jemand bin, dem das so wichtig ist, was fremde Menschen denken. Stichwort Selbstliebe, aber ja, es ist schon ein insgesamt anderes Energielevel, würde ich mal sagen, dass man da oft. Ja. Ja, aber natürlich, viele Dinge haben uns nicht gefallen. Ja. Mit dem Schulsystem dort wäre ich gar nicht happy gewesen.
Ja.
Kindergarten auch sehr schwierig, weil alles sehr, 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 sehr teuer ist, da wo wir waren, an der Ostküste. Und genau. Das sind so ein paar Themen. Auch das, ja, das medizinische System ist ganz anders. Es gibt zum Beispiel nicht dieses, wie es bei uns das komplementärmedizinische System gibt.
Mhm.
Das existiert dort in der Form nicht. Und ja, ich hatte unsere Tochter war damals relativ häufig erkältet und hat irgendwie ganz starken Husten immer gehabt, für den wir keine Lösung hatten und so. Also es gab ein paar Themen, wo es schwierig war. Mhm. Wo ich dann schon gesagt habe, ich bin schon ganz froh, wenn wir nach Österreich zurückkommen, weil da weiß ich, die Lösung ist die und die setzen wir dann um. Und ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich auf irgendwas warten muss oder auf der Stelle trete oder irgendwo keine Antwort habe. Das halte ich nicht gut aus.
Ja, super, ne?
Ja, und beruflich war es dann so, dass ich mir in der Zeit dort überlegt habe, dass ich mich als Texterin selbstständig machen werde.
Mhm.
Genau, weil ich mir gedacht habe, Marketing und Texte, da kann man ein Unternehmen damit gründen. Und das Mentaltraining, das kam dann in beruflicher Hinsicht später dazu. Also eigentlich erst in den letzten 2 Jahren so.
Mhm.
Ich habe es aber seit mehr als 10 Jahren immer in meinem Freundes- und Bekanntenkreis angewendet. Natürlich nur, wenn jemand fragt.
Ja.
Also Menschen coachen, die das nicht möchten, sondern
wenn
jemand eine Frage hat, dann habe ich mich gefreut und habe beraten und unterstützt.
Ja. Man kann ja das also vielfältig, gibt es ja vielfältige Tools, die man da im Alltag auch einsetzen kann und integrieren kann.
Ja, genau. Und eher also, Mentaltraining ist, kennt man jetzt eher so von Führungskräften oder vom Sport, ist aber in Wirklichkeit eine ganz umfassende Werkzeugkiste. Und ich habe es ja dann auch erweitert um Achtsamkeitstraining, Selbstliebe und so weiter, mit dem man alles Mögliche bearbeiten kann. Also ich meine, ich sage immer, das ist so eine Art psychologische Trickkiste, ja.
Ja.
Weil die einen haben vielleicht Schwierigkeiten bei der Arbeit und erzählen dir das und jemand anderer hat Beziehungsprobleme und der Dritte versteht sich mit seiner Mutter oder seinem Vater nicht so gut. Also für alle zwischenmenschlichen Themen ist das eigentlich gut geeignet und gibt es da verschiedene Methoden, weil das ist ein riesen Feld, in dem man sich bedienen kann.
Ja, das stimmt, ja. Was hat dich denn dazu bewogen, dann den Fokus mehr auf Mentaltraining zu legen?
Ja, das war tatsächlich eigene Erfahrung. Also bei mir war es konkret so, dass ich 2020, als Corona einen Höhepunkt hatte, im Herbst, September, ist meine ältere Tochter in die Schule gekommen. Und ich hätte das im Vorfeld eigentlich überhaupt nicht als Problem oder Schwierigkeit kategorisiert. Hat sich dann aber herausgestellt, dass es für sie sehr, sehr schwierig war. Sie ist ein sehr sensibles Kind und ist wirklich nach 10 Wochen aus dem gesamten Schulrahmen sozusagen rausgekickt worden, weil dann Homeschooling war.
Mhm.
Und sie war in einer Klasse, wo sie noch niemanden gekannt hat vorher und wusste gar nicht, wie Lernen funktioniert und wollte das auch nicht so gerne von mir annehmen. Also unsere Kinder sind auch so, oder sagen wir so, es liegt ja nicht nur an den Kindern, unsere Familie ist so die klassische, die Kinder lernen alles, aber nicht so gern von den Eltern. Ja, sie wollten Skifahren nicht von uns lernen, vielleicht kennt das jemand, sie wollten Schwimmen nicht von uns lernen, ja. Also ich meine, wir sind beide gute Skifahrer, mein Mann und ich. Er ist Schwimmer, ja, und macht Triathlon und so. Also er kann auch die Schwimmtechnik. Das wollten die nicht. Das war schön, das zu lernen, aber bitte nicht von Mama oder Papa. Und so ähnlich war es mit der Schule auch. Also meine Tochter wollte einfach nicht, dass ich ihr diese Dinge erkläre. Und wenn aber die Lehrerin per Zoom für eine halbe Stunde pro Tag nur verfügbar ist und dann alle Kinder da in dem Zoom-Meeting drinnen sind, die eh nicht wissen, was sie da mit der Kamera und dem Computer und so anfangen sollen, was das Ganze soll, ja, dann ist es halt relativ schwierig.
Ja.
Ich war sehr damit beschäftigt, ihr diese Dinge näher zu bringen, weil sie musste ja natürlich Hausübungen machen und so weiter. Und wir haben uns da ein bisschen angenähert, aber es hat halt sehr viel Zeit, Liebe und Aufwand erfordert. Und dann hatte ich ja daneben noch ein Kindergartenkind. Meine jüngere Tochter, die ist 2 Jahre jünger. Also die war damals noch im Kindergarten und fand das jetzt gar nicht cool, dass jetzt da die Schwester irgendwas machen muss, anstatt mit ihr zu spielen.
Mhm.
Und die Mama auch glaubt, dass sie das machen muss. Der Papa arbeitet zu Hause. Und ja, also niemand war für sie da. Und Freunde treffen und so war ja dann auch schwierig, also mit Lockdown. Außerdem hängen die beiden sehr, sehr stark aneinander, unsere Töchter. Also die spielen am liebsten gemeinsam. Zumindest damals war das ganz, ganz stark so. Und ja, das war eine herausfordernde Zeit, weil ich war hin und her gerissen zwischen Kind irgendwie teachen, das eh nicht geteacht werden möchte, das andere Kind irgendwie den ganzen Tag vertrösten, zwischendurch vielleicht noch irgendwann ein Essen kochen, und ich hatte ja Kundenprojekte, ich hatte ja meinen eigenen Job, den ich auch nicht hintanstellen wollte. Ich hatte Deadlines, ich hatte Projekte zugesagt, und es macht mir Spaß, ja, zu texten und zu schreiben. Und genau, das ist sich in 24 Stunden oft nur mit hängender Zunge und mit Nachtschichten und so weiter ausgegangen. Und dann bin ich irgendwann an dem Punkt angelangt, wo ich mir gedacht habe, so geht das alles nicht. Das muss anders auch funktionieren. Und wo ist der Fehler? Genau. Und dann kam die Mentaltraining-Werkzeugkiste.
Ja.
Ja, dann bin ich mal draufgekommen, dass ich das eigentlich alles gar nicht muss, sondern es gibt ja immer diese drei Klassiker-Themen bei Mental Load, sage ich mal. Das eine ist Erwartungen erfüllen, das andere ist das schlechte Gewissen und das dritte ist der Perfektionismus.
Mhm.
Das sind diese drei klassischen Dinge, die sich ineinander verhaken und gemeinsam diesen Riesenknödel dann produzieren, den man nicht mehr auflösen kann. Ja, diese unsichtbare Denkarbeit, das Gedankenkarussell, dass man sich ständig für alles verantwortlich fühlt und so, das hängt dann da alles drin. Und ich bin halt draufgekommen, dass es an mir liegt und dass ich die einzige Person bin, die das ändern kann, ohne jetzt damals schon den Begriff Mental Load so zu verwenden oder zu kennen. Ich habe da erst begonnen, dann zu recherchieren und habe dann aber nur sehr viel Info zum Thema Vereinbarkeit immer bekommen.
Mhm.
Also mir kam immer vor, es wird im Außen immer nur so dargestellt, dass die Vereinbarkeit das Problem ist. Also die strukturellen Dinge, die organisatorischen Dinge, und es gab eigentlich keine Lösungen, die jetzt für mich persönlich gepasst hätten. Und deshalb habe ich dann beschlossen, mir diese Lösungen selbst zu stricken. Aus meinem Know-how, meiner Trickkiste. Genau, das habe ich dann Schritt für Schritt gemacht.
Ah, cool. Naja, also ich muss sagen, dieses Homeschooling, da warst du ja sicher nicht die Einzige, die da ganz ordentlich gefordert war, und wenn dann auch noch alle anderen Haushaltsmitglieder zu Hause arbeiten, ja, auch noch, das ist echt wirklich, ich war so froh, dass meine Tochter schon studiert hat und dass dieser Kick an mir vorbeigegangen ist, wirklich, ja.
Ja, natürlich ist es uns allen so gegangen damals, ja. Bei mir war eben der Fall, das Kind ist neu in der Schule und kann nicht so gut damit umgehen. bei von vielen Freunden, Bekannten mit älteren Kindern habe ich dann gehört, das ist auch schwierig, weil das Kind dann keine sozialen Kontakte mehr hat. Wenn das Teenager-Kinder sind, die nicht raus dürfen, monatelang oder wochenlang, das ist ja auch das war für niemanden eine einfache Situation, ne? Das ist ganz klar, ja. Nur, dass es den anderen ähnlich geht, das hilft einem in der Situation auch nur begrenzt. Man muss halt seine eigenen Lösungen dann finden, weil wir waren ja wirklich alle auf uns selbst zurückgeworfen. Aber jetzt natürlich im Rückblick ist es ein Thema, das nicht nur ich hatte. Und es ist auch wiedergekommen dann. Also 2 Jahre später, 2022, als wieder alles so normal gelaufen ist, hatte ich dann den Eindruck, dass jetzt plötzlich Veranstaltungen nachgeholt werden. So ist es, glaube ich, auch damals vielen gegangen. Und dass jetzt plötzlich alles doppelt so oft stattfindet. Der Musikschulabend, der Sportvereinsmeeting, ich weiß nicht was, ja, tausende Veranstaltungen, im Frühling vor allem. Und da habe ich mich dann mit anderen Mamas ausgetauscht und habe dann festgestellt, dass schon im April auf die Frage, wie geht's dir, jede andere Mutter von einem Schulkind im Alter meines Kindes schon so mit Uff antwortet und oh, das ist alles so und ich weiß nicht. Und wenn man mehr als ein Kind hat, dann hat man noch mehr Termine natürlich, das multipliziert sich.
Doppelt, ja, alles.
Ja, und da war ich dann an dem Punkt, wo ich dann innerlich unruhig geworden bin und mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein. Was machen wir? Was tun wir hier alle? Ja? Was ist das für ein Wahnsinn? Wo soll das hinführen? Das gibt's doch nicht. Und ich muss da versuchen, auch anderen zu helfen, weil das ist ja keine gesunde Gesellschaft dann, ja, wenn da jeder Einzelne so vor sich hin struggelt, um eben irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Wenn das Ganze einen höheren Sinn hätte, hätte ich mich besser damit abfinden können. Aber ich habe mir damals nur gedacht, das ist alles ein völliger Wahnsinn. Wir machen uns da kaputt, eben mit Richtung Burnout für nichts, weil den Kindern, also meinen Kindern war das jetzt nicht so wichtig, ob da ein Musikschulabend mehr stattfindet oder weniger. Und es ist ja Kindern oder der Familie oder generell anderen Gesellschaftsmitgliedern, auch wenn das Arbeitskollegen sind, nie damit geholfen, dass sich eine Person kaputt macht. Das wirkt ja immer systemisch auf alle rundherum. Ja,
stimmt.
Und das ist ja nie das Ziel. Also habe ich dann beschlossen, eben auch Coachings anzubieten und tatsächlich anderen zu helfen und das als eigene Business-Schiene dann, als Business-Säule im Rahmen meines Business aufzubauen. Genau.
Sehr cool. Wenn du, was würdest du sagen, wäre so diese wertvollste Lektion, die du aus dieser Transformationszeit sozusagen, die in der Corona-Zeit und dann danach für das Mentaltraining so mitgenommen hast?
Ja, das sind zwei miteinander verknüpfte Lektionen, würde ich sagen. Nummer eins ist, dass man eben immer bei sich selbst anfangen muss. Also einfach auf sich zu schauen, zu versuchen, dass man die Ursachen herausfindet und da dann ansetzt. Weil Mental Load ist ja so etwas, das ist immer so ein Oberbegriff, so ein Dach. Und dahinter verbergen sich dann Symptome, die man merkt. Eben zum Beispiel, dass man erschöpft ist, dass man gestresst ist, all diese Dinge. Aber es hat ja auch eine Ursache. Und die Ursache und die Wurzeln, die liegen immer woanders. Nämlich zum Beispiel in unseren Glaubenssätzen aus unserer Kindheit, in unserer Sozialisierung, in dem eben, was wir über uns selbst denken oder wie wir mit uns selbst auch umgehen. Und da kommt bei mir die Selbstliebe ganz stark ins Spiel. Also einfach auf sich zu schauen, Selbstfürsorge zu schaffen und zu sagen, wenn es mir gut geht, dann geht es auch allen rundherum besser, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich, also kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das so ist, natürlich auch von Klientinnen, weil es ja auch eine systemische Wirkung hat. Wenn man sich um sich selbst gut kümmert und selbst glücklich ist, dann sind rundherum die anderen Menschen auch glücklicher. Gilt ja auch sogar im beruflichen Kontext. Genau, das gilt immer. Und ja, und die zweite Lektion, würde ich sagen, ist, dass, Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Eigentlich war das schon die Lektion.
Ja, und ich kann es bestätigen, wenn die Stimmung in einem Team gut ist, dann geht es allen besser, oder?
Das ja.
Wenn irgendwo der Wurm drinnen ist, dann hakt es irgendwie bei allen, oder?
Ja, genau. Nein, die zweite Lektion ist natürlich, dass es nicht von selbst besser wird.
Ja.
Ja, also, dass man wirklich hinschauen muss. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil zu mir kommen eben oft Klienten oder Klientinnen, die dann sagen, na ja, puh, ich habe da lange nichts gemacht, ja, wie wir es ja auch schon besprochen haben, und die dann abwarten, dass das Thema sich von selbst wieder verflüchtigt. Und das wird leider nicht passieren. Es wäre schön, wenn sich das alles in Luft auflöst. Das passiert aber einfach nicht von selbst. Und immer dieses, ich warte jetzt, bis die Kinder groß sind oder bis dieses und jenes im Außen passiert. Naja, wir verschieben oft Dinge in eine eh unvorhersehbare Zukunft. Und wir brauchen aber die Energie jetzt. Ja? Man kann nicht Energie, einen nicht vorhandenen Energielevel einfach in die Zukunft schieben und sagen, ich kümmere mich da später drum, weil das eben nicht funktioniert. Ja?
Ja.
Jetzt unsere Kraft und unsere Energie. Und man muss es sich selbst einfach wert sein, weil das wichtig ist. Ja.
Stimmt, also gerade so unausgesprochene Dinge sind sehr mühsam, wenn man die,
ja,
wenn man die nicht wegkriegt. Ja.
Ja. Mental Load verschwindet halt nicht von selbst.
Ja.
Einfach so, der bleibt entweder auf dem gleichen Niveau konstant, diese Gedankenschleifen, Gedankenkarussell, Schlaflosigkeit, was auch immer da dazugehört beim Einzelnen, oder es wird mehr. Und meistens wird es dann schrittweise mehr. Und ganz oft kommen Menschen eben erst zu mir, wenn sie schon körperliche Symptome haben. Mhm. Das kommt ja dann dazu, die psychosomatische Komponente.
Mhm.
Das sind dann oft Gelenksschmerzen, Kopfschmerzen, alle möglichen Dinge gibt es da eben ganz oft, Verspannungen und so weiter. Und man kann dann natürlich das auch auflösen. Ich arbeite da teilweise auch mit Energiearbeit. Also ich versuche immer alle vier Ebenen zu behandeln, die körperliche, die geistige, die emotionale und die energetische Ebene mit einzubeziehen. Aber je weiter das Ganze fortgeschritten ist, umso schwieriger ist es natürlich, weil dann hat man wieder eine Baustelle mehr, die man bearbeiten muss, ja.
Ja, stimmt. Du hast jetzt ein paar Mal den Begriff Mental Load verwendet und das ist eine sehr gute Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass es ja einen Podcast von dir gibt, der sich damit beschäftigt. Magst du da kurz mal den Titel nennen und was es dazu zu hören gibt?
Genau, gerne, danke. Der Podcast heißt Mental Love, also abgeleitet von Mental Load. Mental Load ist ja eben, wie gesagt, diese unsichtbare Denkarbeit, die uns oft rund um den Kopf herumschwirrt und sich auch auf emotionaler Ebene dann zeigt. Und in meinem Podcast, da gibt's immer wieder Interviews, zum Beispiel mit dir, liebe Claudia, mit Expertinnen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen rundherum. Mental Load kann ja aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, eben aus dem familiären Kontext, als Mutter ist es sehr häufig, aber auch als zum Beispiel im beruflichen Kontext oder einfach aus inneren Ursachen, wie schon genannt, alte Glaubenssätze, die nicht aufgelöst sind, die sich in irgendeiner Form dann im Alltag zeigen. Und genau, im Podcast gibt es einerseits Experteninterviews, andererseits auch immer wieder Solo-Folgen von mir mit hilfreichen Tipps und Informationen rundherum, was man tun kann, um die ersten Schritte aus dieser Gedankenspirale rauszuschaffen und wie man in seinem Alltag einfach durch ganz kleine Gewohnheiten, durch so Mikrogewohnheiten sich selbst dafür wieder programmiert, mehr Freude zu haben, mehr Entspanntheit und Gelassenheit zu fühlen und sich weniger gestresst und erschöpft zu fühlen. Genau.
Und wenn jetzt jemand mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet er dich?
Ja, entweder bei Instagram. Mhm. Das ist meine Hauptadresse, mein Hauptkanal, wo ich auch am meisten Informationen teile. Oder eben gerne auf dem Podcast, den findet man überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, wir werden deine Instagram dein Instagram-Konto auch verlinken in den Shownotes.
Ja.
Gut, liebe Jasmin, möchtest du uns abschließend noch etwas mitteilen, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, ich möchte immer gerne daran appellieren, sich selbst zu vertrauen. Das ist immer ein Thema, das ganz oft zu kurz kommt. Ja, wir sind so stark im Außen verstreut mit unserer ganzen Aufmerksamkeit, dass wir oft zu wenig bei uns selbst sind. Und ich sage immer ganz bewusst, wenn jemand neu in meine Welt kommt, man muss nicht gleich meditieren oder so. Ich bin ja auch Achtsamkeitstrainerin, um sich von gewissen Themen zu befreien, weil ganz oft sind die Menschen halt auf einem ganz hohen Stresslevel, wo man sich gar nicht vorstellen kann, überhaupt still zu sitzen. Und das verstehe ich komplett, ja. Aber man muss einfach Schritte wieder in das Vertrauen gehen und sagen, ich vertraue meinen Gefühlen, ich vertraue dem Gefühl, dass alles zu viel ist, gerade für mich. Und ich überlege mir jetzt Schritte, was ich machen kann, damit es mir besser geht. Und einfach sich um sich selbst kümmern und darauf vertrauen, dass es dann auch funktioniert und dass man da einzelne Schritte wieder rausfindet. Genau. Und nicht vergleichen mit der Mitzi, die irgendwie mehr Support hat, einen anderen Job oder was auch immer oder ein ganz anderes Leben. Versuchen wirklich bei sich zu bleiben und für sich selbst den besten Weg zu finden. Genau. Und da helfe ich natürlich auch gern, wenn das jemand möchte.
Ja, super. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den du da gegeben hast. Und du selbst bist ja auch ganz oft gut gefahren mit deiner Intuition, deinem Vertrauen in dein Gefühl. Ne? Das hast du uns alles erzählt heute schon. Und also ich bin da auch ganz deiner Meinung, dass schlussendlich Intuition schlägt immer Kopf. Ja. Also es ist auch aus der Entscheidungsgeschichte heraus, Intuition schlägt immer Kopf. Also man müsste zwar manchmal nicht so zulassen, aber de facto ist es schon das Richtige.
Genau, sehe ich genauso. Es gibt ja auch die Hirn-Darm-Achse, die wir kennen. Also Kopf und Bauch hängen ja zusammen. Wir hören leider zu oft nur auf den Kopf und lassen den Bauch da gar nicht mehr so zu Wort kommen. Einfach, weil wir es uns abtrainiert haben ab frühester Kindheit. Und das wäre schön, wenn man da wieder mehr ins Fühlen kommt und mehr hinspürt. Und dadurch lassen sich aus meiner Sicht einfach viele unangenehme Zustände vermeiden.
Genau, das ist ein perfektes Schlusswort. Liebe Jasmin, danke, dass du da warst und uns mit deiner Lebensgeschichte auch wieder ein Stück mitgenommen hast, wie das berufliche Leben so verlaufen kann. Und danke an alle unsere treuen HörerInnen und auch die neu dazugekommen sind. Sagt es bitte weiter, da gibt es eine ganz tolle Mentaltrainerin und einen interessanten Podcast über berufliche Entwicklungen. Und schaltet wieder ein in 2 Wochen. Baba.
Danke dir, liebe Claudia. Alles Liebe an alle.